Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Elif Shafak ist ein wirklicher Star unter den Gegenwartsautorinnen. Mehr als 20 Romane hat die britisch-türkische Schriftstellerin geschrieben. Viele davon sind internationale Bestseller und in mehr als 50 Sprachen übersetzt. Und als sie jetzt beim Internationalen Literaturfestival Berlin vor ausverkauftem Haus aufgetreten ist, da wurde sie bejubelt und ihre Leser standen ganze 2,5 Stunden lang an, um sich ein Buch von ihr signieren zu lassen. Am Himmel die Flüsse, so heißt Elif Shafaks neuer Roman, und darin schickt sie einen einzigen Wassertropfen auf eine unglaubliche Reise durch die Jahrhunderte an die Ufer von Themse und Tigris, und gleich ist Elif Shafak damit bei uns zu Gast. Ein einziger Wassertropfen verbindet Figuren und Themen durch Jahrhunderte hinweg im neuen, packend und schillernd erzählten Roman von Elif Shafak. Die britisch-türkische Schriftstellerin war gerade damit zu Gast beim Internationalen Literaturfestival Berlin und hat sich trotzdem Zeit genommen für einen Besuch hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Elif Shafak. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Welcome, Elif Shafak.
Thank you so much for having me.
Ich muss gleich gestehen, Ihr neuer Roman hat mich total in seinen Bann gezogen. Ich konnte diese fast 600 Seiten gar nicht mehr weglegen. Es gibt so viele Motive und Themen darin. Es ist ein Roman über Flüsse und Wasser. Es geht um Armut und Bildung, Migration, um Raubkunst, aber auch um die Kraft des Erzählens, um Legenden und Mythen. Das sind alles wichtige Themen. Dazu 3 beeindruckende Figuren zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Man könnte über jedes einzelne Motiv, jeden Erzählstrang ganz lang sprechen. Wo fangen wir denn an? Was ist für Sie der Erzählfaden, der das alles zusammenfasst, an dem entlang sich dieses Buch ja vielleicht vermitteln lässt?
Oh, thank you. Thank you so much. So, this is a novel that brings together 3 very different characters.
Also, es gibt 3 sehr verschiedene Figuren in dem Roman und sie scheinen sehr unterschiedlich zu sein. Sie sind aber miteinander verbunden durch das Wasser, durch 2 Flüsse, die in dem Roman vorkommen. Das ist einmal die Themse und dann die Tigris. Und dann gibt es noch den Gilgamesch-Epos, der ja auch die 3 Figuren miteinander verbindet. Das sind also diese 3-2-1 Verbindungsmomente. Und alles in diesem Buch ist also durch so einen ganz klitzekleinen Tropfen Wasser miteinander verbunden. Und ich habe mich gefragt, ob ich einen Roman auf der Grundlage eines Tropfens schreiben kann. Und auf eine Art und Weise sehe ich diesen Roman als so eine Liebeserklärung, als einen Liebesbrief an das Wasser. Und wenn wir über die Klimakrise sprechen, dann finde ich, müssten wir über die Krise des frischen Wassers sprechen, also des Zugangs zum Wasser. Und gerade wenn man aus dem Mittleren Osten kommt, ist das kein abstraktes Problem, sondern ein reelles. 7 von 10 Ländern oder Staaten, die Probleme mit Wasserzugang haben, befinden sich in dem Nahen Osten und in Afrika. Das heißt, unsere Flüsse sterben. Also ich habe versucht, einen Liebesbrief an das Wasser zu schreiben.
And I want to make this a love letter to a single drop of water.
Ja, wie beim Wasser, das ja auch aus 3 Elementen besteht, H2O, da verbinden Sie auch diese 3 Figuren, die Hauptfiguren in dem Roman, über verschiedene Zeiten hinweg miteinander. Wir können uns ja mal eine nach der anderen anschauen. Vielleicht zuerst den Engländer Arthur Smith. Der kommt aus ganz armen Verhältnissen im London des 19. Jahrhunderts und wird dann ein ganz wichtiger Altertumsforscher, der als erster die Keilschrift im British Museum entziffern kann. Der hat ja ein reales Vorbild, nämlich den Briten George Smith. Wie sind Sie auf den gekommen?
Maybe it's a strange thing for an author to say this, but I really loved this character so much.
Es ist vielleicht eine merkwürdige Sache für eine Autorin zu sagen, aber ich liebe diese Figur. Ich liebe diesen Arthur Smith, den ich den König von Slums nenne und der wirklich lose auf dem echten George Smith basiert. Und ich bin über den Gilgamesch-Epos zu ihm gekommen und wie Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist das die älteste literarische Übermittlung, die älteste Literatur, die wir zur Verfügung haben. Und ich finde, dass wir oft vergessen, dass es das gibt. Und ich finde, es lohnt sich, diesen Epos zu studieren, denn das ist etwas untypisch darin. Es gibt eigentlich keine Helden. Gilgamesch ist eine schreckliche Persönlichkeit und er wird aber zu einer besseren Person durch die Reisen, die er unternimmt, durch die Fehler, die er macht, durch die Verluste, die er erlebt. Er kommt zurück als ein besserer Mensch. Und dieses Buch ist über viele verschiedene Themen. Er spricht viele Themen an. Es geht um die Klimakrise, es geht aber auch um Autoritäten, es geht um Freundschaft, es geht um die Verluste, die wir erleben im Leben. Es geht aber auch um die Schwierigkeit, es zuzugeben, dass wir alle irgendwann sterben werden, dass es den Tod gibt und auch über das Bedürfnis, immer jung zu bleiben. Das sind also sehr universelle und zeitlose Themen, die ich hier anspreche. Ich bin also auf diesen George Smith über den Gilgamesch-Epos aufmerksam geworden. George Smith ist tatsächlich in den Nahen Osten zweimal gereist. Er hat nämlich nach den fehlenden Zeilen aus dem Epos gesucht und er wurde zwischen der Türkei und Syrien beerdigt, was ganz wenige Menschen überhaupt wissen. Das heißt, ich wollte auch zeigen, wie eine solche Leidenschaft entstehen kann, eine Leidenschaft für Poesie, für Lyrik.
And I want to understand how passion works, how people become passionate about poetry.
Elif Shafak, ich habe mich auch in diesen Arthur Smith verliebt. Er ist eine ganz tolle Figur und er hat so eine schreckliche Kindheit. Während ich das gelesen habe, dachte ich, das ist ja wie bei Charles Dickens. Und dann taucht Dickens tatsächlich auch noch auf in der Druckerei, wo Arthur eine Lehre macht und schenkt ihm neue Kleidung, damit er ins British Museum gehen kann. Ich fand das ganz lustig und herzzerreißend. Ist das auch ein bisschen eine Hommage an Charles Dickens, dieser Erzählstrang?
Thank you for asking this question. I think my book is an homage for words, for literature.
Vielen Dank für diese Frage. Ich sehe mein Buch eher als eine Hommage an die Worte, eine Hommage an Literatur an sich, denn ich finde es schon sehr bemerkenswert, dass die größten Königreiche, die größten Imperien irgendwann nicht mehr existieren, irgendwann fallen und was überlebt, ist eben Lyrik und die Worte und Literatur und Romane. Das heißt, ich möchte die SchriftstellerInnen in meinem Schreiben auch ehren dafür, dass sie etwas produzieren, was überlebt. Und Charles Dickens erscheint in meinem Buch. Er hatte eine große Rolle für mich gespielt, als ich noch in der Türkei lebte und dort aufgewachsen bin. Aber ich habe auch immer seine eurozentrische Herangehensweise wahrgenommen, wenn es um andere Kulturen ging. Und das wollte ich auch zeigen in meinem Roman. Und das ist eben auch das, was ich an der Macht der Romane liebe. Das ist der richtige Ort für Nuancen, für Pluralismus, für eine multiperspektivische Erzählung. Das ist etwas, was wir in unserem Leben oft nicht erleben. Zum Beispiel in sozialen Medien. Ich habe das Gefühl, das sind oft Ghettos von Wut, in denen wir uns befinden. Und in einem Roman gibt es eben den richtigen Ort. Es gibt Platz für einen Respekt für individuelle Archäologien sozusagen. Das heißt, man kann Charles Dickens lieben und ihn gleichzeitig für seine eurozentrische Herangehensweise kritisieren. Und das ist wichtig. Und deswegen liebe ich Romane so sehr, weil es eben dort möglich ist, in dieser gebrochenen Welt, in der wir leben, eben diesen Pluralismus und diese Nuancen herbeizubringen.
I find that incredibly important and needed in today's broken world.
Und da würdigen Sie ja auch in dem Roman eine fast vergessene Göttin der Schreibkunst, Nisabar, die ist Göttin des Ackerbaus und der Schreibkunst. Ich kannte sie nicht. Wie haben Sie die wiederentdeckt?
So there's a little surprise at the end of the book.
Es gibt eine kleine Überraschung am Ende des Buches, die sich darauf bezieht. Die werde ich jetzt nicht hier erwähnen, aber es ist wichtig zu wissen, dass das ganze Buch dieser Göttin Nisaba gewidmet ist. Und ich habe mich so gefühlt, als hätte ich diese Keilschrifttafeln selber hier geschrieben, wie in Mesopotamien in der Antike. Denn ich habe oft das Gefühl, dass wenn man man sich die Geschichte, die uns beigebracht wird, anschaut, dass Frauen und Minderheiten da komplett außen vor gelassen werden. Das, was wir als Geschichte lernen, eigentlich eine Geschichte von wenigen Männern ist, die Macht hatten oder haben. Ich komme aus der Türkei und ich habe voll das Gefühl, dass die Geschichte, die uns beigebracht wird, eine Art Amnesie weitergibt und dass es sehr große Bereiche gibt, in denen Stille herrscht. Wenn man nämlich nach Frauen fragt in der Geschichte oder nach Minderheiten oder nach Männern, die nicht an der Macht waren, dann trifft man an riesige Felder voller Stille. Und ich sehe meine Rolle als Schriftstellerin, als eine Schriftstellerin, die Romane schreibt, eben sehr tief reinzugehen, zu bohren sozusagen, um diese Stille und diverse Möglichkeiten dieser Stille zu finden, um darüber zu schreiben. Ich sehe meine Rolle als so eine Art Archäologin, die nach diesen ausgeblendeten Geschichten sucht und sie dann weitererzählt. Und diese Göttin, von der wir hier sprechen, Nisaba, sie war tatsächlich eine Göttin in Mesopotamien, also die Göttin des Ackerbaus und auch der Schreibkunst zugleich. Sie hatte sehr viel Macht in den Bereichen. Und dann kann man es nachverfolgen, wenn man es recherchiert, wie nach und nach in ihr diese Macht und diese Fähigkeiten aberkannt wurden. Und zwar wurde sie ersetzt durch einen männlichen Gott, Nabu, der ihre Fähigkeiten übernimmt. Und in späteren Schriften und Überlieferungen wird sie als seine Frau dargestellt, beziehungsweise sogar als seine Sekretärin. Und ich wollte diese Göttin zurück an die Oberfläche holen, ihr diese Macht wieder zurückgeben. Und um das zu tun, habe ich wirklich sehr gründlich und sehr viel und lange recherchiert und habe jede Minute davon genossen.
So I did a lot of research about her and really enjoyed every moment of it.
An den Ufern von Themse und Tigris spielt der neue Roman der britisch-türkischen Schriftstellerin Elif Shafak, die uns besucht hat. Über eine, die historische Ebene des Romans, haben wir ja schon gesprochen. Deshalb habe ich Elif Shafak nach den anderen beiden Erzählebenen gefragt, die in unserer Zeit spielen. Das sind zwei Frauen. Einerseits die neunjährige Narin, ein jesidisches Mädchen, das mit seiner Großmutter vor IS-Kämpfern im Irak fliehen muss. 2014 spielt das. Und die andere Figur ist Salikai, eine Hydrologin im London des Jahres 2018, die dazu forscht, unter anderem, ob Wasser ein Gedächtnis hat. Wir sollen natürlich nicht verraten, wie am Schluss alles zusammenkommt, aber ist mein Eindruck richtig, dass es Ihnen auch darum ging, zu zeigen, wie Vergangenheit und Gegenwart zusammenhängen, also wie ein Fluss, in dem es diese Unterscheidung zwischen den Zeiten gar nicht gibt?
Thank you very much. It's such a beautiful question.
Vielen Dank für diese wunderbare Frage. Es ist tatsächlich so, dass eine der Figuren Wasser recherchiert. Sie beschäftigt sich mit Flüssen, auch mit den Flüssen, die unter der Erde fließen, die wir also nicht sehen können, was aber nicht bedeutet, dass es sie nicht gibt. Und tatsächlich gibt es sie an ganz vielen Orten. Man kann hier von London, New York, Moskau, Tokio bis hin nach Paris sprechen. Und es ist eine große Metapher, die ich hier verwende. Die Tatsache, dass wir etwas nicht sehen, bedeutet ja nicht, dass dieses irgendwas nicht existiert. Und das ist genauso wie mit diesen Flüssen hier, es ist genauso mit der Vergangenheit. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir uns an die Vergangenheit erinnern, dass wir sie nicht vergessen. Denn das Gedächtnis und die Erinnerung bedeutet auch Verantwortung. Wir müssen aus der Vergangenheit lernen. Die zweite Figur, die erwähnt wurde, die jesidische Frau Nasrin, hier wollte ich sehr vorsichtig mit diesem Schicksal umgehen und es auch so erzählen, denn die Jesiden sind eine Gemeinschaft, deren Geschichte auf mündlicher Überlieferung basiert. Es gibt keine Schriften, es wird alles weitererzählt und so von einer Generation an die andere getragen. Und als der islamische Staat an die Macht kam und es mit dem Genozid begann, das Erste, was sie gemacht haben, war, das Wasser zu töten. Also sie haben Gift in Flüsse, in Brunnen, in das Wasser, das zugänglich war, also für die Öffentlichkeit. Das haben sie da alles rein gemacht. Und als zweiter Schritt haben sie die älteren Menschen umgebracht. Als dritter Schritt haben sie Männer umgebracht. Und dann haben sie ganz viele Frauen und Mädchen in Gefangenschaft genommen. Und auch heute, während wir hier sprechen, sind es über 3000 jesidische Frauen, die immer noch als vermisst gelten. Und tatsächlich wollte ich hier zeigen, dass die Vergangenheit und die Gegenwart, dass das fließende Übergänge sind zwischen den Bedeutungen oder zwischen den beiden. Und das ist wichtig. Und ich finde, dass ein Roman eine wunderbare literarische Form ist, um eben diese fließende Wahrnehmung auch der Zeit zu schildern. Denn die Zeit ist ja keine lineare Konstruktion, finde ich. Es ist viel, viel komplizierter als das.
Time is, you know, time is not some linear construct. It's much more complicated than that.
Also man hat jetzt sicher schon gemerkt, da steckt unglaublich viel drin in diesem Roman. Sie müssen extrem gut recherchiert haben und sehr viel Wissen sich angeeignet haben. Und ich habe mich beim Lesen immer wieder gefragt, wie schaffen Sie das, dieses Wissen dann in so einen, ja, so einen schillernden, packenden Erzählfluss zu gießen? Wie gelingt Ihnen das? Was machen Sie da?
Thank you. I think writers need to be We need to be two things all our lives. We need to be good readers.
Ich finde, dass ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin zwei Sachen richtig gut machen muss oder in der Lage sein muss, zwei Sachen richtig gut zu machen. Wir müssen gute Leser, Leserinnen sein und auch gute Zuhörer, Zuhörerinnen sein. Und ich liebe es wirklich zu lesen und auch aus verschiedenen Disziplinen Sachen zu erfahren, über sie zu lesen. Und ich liebe es auch, den Menschen zuzuhören, wenn sie ihre Geschichten erzählen. Und ich habe tatsächlich unglaublich viel recherchiert für dieses Buch, irre viel recherchiert, angefangen von dem Gilgamesch-Epos über Wasserwissenschaft, Hydrologie bis hin zu viktorianischem England und der Geschichte dieser Zeit. Und aber es kommt dieser Moment, nachdem man diese ganze Recherche gemacht hat, in dem man das ganze Wissen, das man sich angeeignet hat, außen vor lassen muss, finde ich. Und dann schreibt man mit dem Herzen, nicht mit dem Wissen im Kopf. Und ich mag keine Bücher, die belehren, die versuchen, von oben herab irgendwas zu erzählen. Ich finde, wir müssen immer diese Kinder in uns behalten. Wir müssen Studenten des Lebens sein, Schüler des Lebens sein. Wir müssen diese Neugierde in uns beibehalten. Und ich finde, wenn man schreibt und wenn das Herz den Weg vorgibt, ist es die beste Art und Weise, in die man an die Menschen rankommen kann. Und ich liebe Bücher, die auf Ideen basieren. Ich mag das sehr gerne und ich finde es besorgniserregend, dass man den Frauen, die schreiben, heutzutage es nicht zutraut, dass sie solche Bücher schreiben, dass sie Romane schreiben, die auf bestimmten Ideen basieren, Ideenromane. Die Erwartung ist eher, dass Frauen von Themen berichten, die sich auf das Häusliche beziehen oder auf das eigene Leben. Und das ist auch total okay, wenn man das macht. Ich möchte das überhaupt nicht werten. Trotzdem finde ich das problematisch, dass man Frauen nicht dazu einlädt, dies zu tun, dass man denen keine Impulse setzt, das zu machen. Wenn wir beispielsweise eine afghanische Schriftstellerin haben, dann würde keiner erwarten, dass sie Science-Fiction-Bücher schreibt oder Avantgarde-Fiction schreibt. Nein, man würde erwarten, und das wäre die Herangehensweise an das Thema, dass diese Schriftstellerin von den Problemen von Frauen in Afghanistan berichtet. Und ich finde, dass diese Freiheit der Themen, an die man sich ransetzt als Schriftstellerin, ist leider überhaupt nicht so sehr vorhanden, als es der Fall ist bei männlichen Schriftstellern. Und ich finde, wir als Schriftstellerinnen müssen auch für diese Freiheiten kämpfen in der Verlagsindustrie, im Verlagswesen auch. Und ich liebe Ideenromane.
And we need to also fight for that freedom in the publishing industry. I love novels of ideas.
Elif Shafak, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Thank you so much for being here.
Thank you so much for this very inspiring conversation.
Und vielen Dank auch an unsere Übersetzerin Carolina Golimowska. Und der Roman Am Himmel, die Flüsse ist beim Hansa Verlag erschienen, übersetzt aus dem Englischen hat den Text Michaela Grabinger. Das Buch hat 592 Seiten und kostet 28 Euro.
Straßenkritik.
Ja, hallo, ich bin der Sebastian von Gersdorf aus Dachau. Ich lese gerade den Roman von Elias Hirschel, das Content. Es geht quasi um eine Firma, die ständig versucht, Content fürs Internet zu produzieren. Also es geht gar nicht darum, dass es irgendwie inhaltlich irgendwie einen Mehrwert hat, sondern es geht nur darum, Klicks zu generieren. Und es ist eine wunderbare Gesellschaftssatire, muss man eigentlich sagen, auf die heutige Zeit, die wahnsinnig unterhaltend, urkomisch ist. Und das Lachen bleibt einem doch immer wieder im Halse stecken, weil man sich einfach viel zu gut vorstellen kann, dass sowas tatsächlich heutzutage in dieser, ja, Belanglosigkeit, in dieser Größenordnung geschieht. Man kann das in einem Rutsch durchlesen, wahnsinnig unterhaltsam und wahnsinnig gut, kann ich vorbehaltlos empfehlen.
Sebastian von Gersdorf liest in Dachau den neuen Roman des österreichischen Schriftstellers Elias Hirschel. Content heißt das Buch und erschienen ist es im Schollnai Verlag für 23 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
An der Spitze der zahllosen Preise, mit denen die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk schon ausgezeichnet worden ist, da steht natürlich der Literaturnobelpreis, der ihr vor 5 Jahren verliehen wurde. Und bei solchen Autoren, da schaut man auch gern mal auf schon ältere Werke. Und heute ist ein Roman von ihr auf Deutsch erschienen, den sie schon vor langer Zeit geschrieben hat. Er trägt einen erstaunlich knappen Titel, nur 2 Buchstaben, E.E. Und was sich dahinter für eine Geschichte versteckt, das weiß Jörg Margenau. Wer oder was ist denn EE?
Ja, man denkt so ein bisschen an E.T.,
ja,
wenn man das
ich
liest.
Auch.
Aber EE ist einfach ein Mädchen, 15 Jahre alt, Erna Elzner. Und die wird in den Protokollen der sie umgebenden Ärzte, Psychologen, Spiritisten zu diesem Fall EE. Eines von 8 Kindern ihrer Familie. Das Ganze spielt in Breslau in den Jahren 1908, 1909 in einer deutschsprachigen Familie. Und diese EE, Erna, die 15-Jährige, kann Geister sehen, sie kann Stimmen hören. Und ihre Mutter ist da ganz besessen, eigentlich mehr als das Mädchen selber davon, und veranstaltet dann spiritistische Sitzungen bei ihnen zu Hause. Da kommen dann die andere Gäste, eben auch die Wissenschaftler und die Spiritistenvereinigungen, die ihre Vertreter entsenden und die da auch ganz beglückt sind, dass es dieses Mädchen gibt, das da in das Jenseits sehen kann und die Toten herbeirufen, die dann auch irgendwie programmgemäß dann alle erscheinen. Und dann wird das eben so aus unterschiedlichen Blickwinkeln aufgefächert, was man eigentlich davon halten soll. Ja? Also der Wahnsinn der Mutter ist eigentlich das Vorwiegende an diesem Buch, die da immer manischer wird und diesem Kind eine Sitzung nach der anderen aufdrückt. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese Gläubigen und die wissenschaftliche Skepsis und die Psychoanalyse, die es ja zu der Zeit auch schon gab. Also der Freud war noch etwas, was gerade entdeckt wurde, Freud und Breuer und die Hysterie und die weibliche Hysterie, all das spielt da eine Rolle und wird durchexerziert an diesem Beispiel EE.
Das klingt so ein bisschen wie eine der berühmten Fallgeschichten von Freud, diese berühmte Anna O. Ja, oder sowas, ja, Ähnliches. Ja. Merkt man da das Interesse der studierten Psychologin Olga Tokarczuk sehr an diesem Text?
Natürlich merkt man das, dass sie Psychologin ist. Und das ist ein früher Text von ihr, 95. Da war ihr Studium noch nicht so sehr lange her. Man merkt auch alle anderen Themen, die sie in ihrem ganzen Werk immer weiter verfolgt hat. Auch diese Grauzone zwischen Materie und Geist und was passiert da eigentlich und wie kommt es zu Bewusstsein, das spielt eine Rolle. Der Handlungsort ist wichtig, auch da spielen viele ihrer Bücher in Schlesien und in dem Übergang zwischen deutsch und polnischer Kultur und der deutschen Vorgeschichte, die eben verdrängt war. Tokarczuk selber ist Kind von Eltern, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Ostpolen dorthin vertrieben wurden. Und es kommt in ihren Büchern ja immer wieder vor, dieses deutsche Erbe und wie man damit umgehen kann, anders als indem man es, im frühen Polen üblich war, einfach totschweigt. Das sind Dinge, die in diesem Buch auch schon eine Rolle spielen. Und da kann man wie in so einem Reagenzglas ein bisschen sehen, also Tokarczuks Ingredienzien, die alle da sind, aber es ist noch ein bisschen roher, als es in den späteren Romanen der Fall ist.
Also stellt sie das schon auch so, habe ich gerade rausgehört, in die Zeitgeschichte? Es bleibt nicht bei diesem Fall, oder wie erzählt sie das?
Sie bleibt schon sehr eng an diesem Fall, aber gerade dadurch, weil sie so präzise dann auch die unterschiedlichen Perspektiven, die wissenschaftliche und die neurotische und die nervöse und die gläubige nebeneinander setzt, schafft es, glaube ich, ein ganz gutes Stimmungsbild dieser Zeitnervosität. So vor dem Ersten Weltkrieg. Interessanterweise gab es ja gerade auch von Ulla Lenze den Roman Das Wohlbefinden, ein neuer Roman, der jetzt erschienen ist und der am Beispiel der Beelitz-Heilstätten auch über den Spiritismus sich Gedanken macht. Also das scheint doch eine für die damalige Zeit sehr maßgebliche Bewegung gewesen zu sein. Das Irrationale, das Herausgehen aus der eigenen irgendwie beengten Wirklichkeit, das Nichtwissen wohin. Und das kommt in diesem Roman zum Ausdruck.
Also ein bisschen ist es aber ja offenbar so eine Art Thesenroman. Wird denn auch so ein wirklich überzeugendes Stück Literatur daraus? Waren Sie beim Lesen so richtig gepackt davon?
Ja, ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Das bleibt schon so auf dieser Ebene, dass wir spielen jetzt mal die verschiedenen Haltungen durch. Dem Buch vorangestellt ist ein Motto des amerikanischen Philosophen George Berkeley, wonach die Unterscheidung zwischen geistiger und materieller Welt unbegründet sei, weil in Wahrheit nur Personen existieren. Und das wird eigentlich durchdekliniert in diesem Buch, dass dieser Übergang vom Materiellen zum Geistigen und eben auch zum Spiritistischen unklar ist oder sich in der Person materialisiert, ohne dass man darüber so ganz klar Auskunft geben kann. Also die Qualitäten des Romans, würde ich sagen, liegen weniger jetzt auf der Handlungsebene oder in der Entfaltung der einzelnen Figuren, sondern mehr im Diskursiven, also dass die Thesen da so gegeneinander gestellt werden. Und er hat seine Stärke genau darin, dass er offen bleibt und eigentlich alles möglich sein lässt nebeneinander.
Jörg Margenau über den neuen Roman der polnischen Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, EE, aus dem polnischen Übersetzer das Buch Lothar Quinckenstein, und erschienen ist es beim Zürcher Kampa Verlag und es kostet 25 Euro. Sun is Out heißt dieses Stück mit dem Kölner Musiker Patrice, der sich auf Reggae spezialisiert hat. Der libanesische Autor Ilyas Kouri ist in der Nacht zum Sonntag im Alter von 76 Jahren verstorben. Er gilt als eine wichtige Stimme der arabischen Literatur. 1977 ist er bekannt geworden mit dem Roman Der kleine Berg, und sein etwa 20 Jahre später erschienenes Werk Das Tor zur Sonne wurde auch verfilmt. In vielen seiner Bücher setzte Ilyas Kouri sich für die Palästinenser und deren Forderung nach einem eigenen Staat ein und verurteilte den Siedlungsbau Israels. Er selbst war geprägt vom Bürgerkrieg im Libanon und hat schon immer für einen Dialog plädiert.
Es wird keine nationale Versöhnung geben, wenn wir nicht offen über den Krieg und die Kriegsverbrechen sprechen und wenn die Verbrecher nicht vor Gericht gestellt werden. Eine Gesellschaft, die nach einem Krieg neu aufgebaut werden soll, muss klären, wer verantwortlich ist, damit das, was passiert ist, sich nicht wiederholen kann. Wenn wir Versöhnung wollen, muss die Gesellschaft sich verändern. Sie muss demokratisch werden. Und wir müssen Religion und Politik trennen.
Sagte der libanesische Schriftsteller Ilyas Kouri mal, der nicht nur Romane geschrieben hat, sondern auch ein in der arabischen Welt sehr bekannter Journalist war. Er hat außerdem an Universitäten in aller Welt unterrichtet und war bis zu seinem Tod auch Chefredakteur des Magazins für palästinensische Studien.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ein neues Buch meines Lebens ist gerade geworden oder wird es immer noch und wird es wahrscheinlich auch bleiben, ist Chevin Gur von Andrei Platonow, einem russischen Schriftsteller, das in den 20er Jahren entstanden ist. Das ist ein Roman vordergründig über die russische Revolution, über den russischen Bürgerkrieg, über die Schrecken des Krieges, aber wie er das macht, mit welcher Modernität, mit Montagetechniken und wie da Figuren auftauchen und wieder verschwinden und dann wieder auftauchen. Es geht auch um den Tod und um die großen Fragen der Menschheit und dann wird es wiederum ganz skurril. Es ist so eine Mischung, also wie ich es wirklich überhaupt eigentlich noch nie gelesen hat, und das hat mich ist richtig getroffen, regelrecht, als ich dieses Buch gelesen habe. Da reitet eine Figur auf einem Pferd, das er den Namen Proletarische Kraft gegeben hat, durch die russischen Steppen und ist den Irrglauben erlegen, er würde Rosa Luxemburg, die ja schon längst tot ist und er weiß das auch, wiederfinden. Er ist auf der Suche nach Rosa Luxemburg, weil das ist für ihn so die Verkörperung der Revolution, der proletarischen Revolution, und die liebt er auch heißblütig und die sucht er da in den Revolutionswirren. Und am Ende finden sie so eine Art utopische Stadt, eben jenes Tschewengur, und werden aber auch natürlich immer und immer wieder von enttäuscht von den Gewalttätigkeiten und Mühen der Revolution. Aber es bleibt immer zutiefst modern und aber auch zutiefst menschlich, mit einer ungeheuren Menschlichkeit geschrieben. Also da, sowas habe ich überhaupt noch nicht gelesen.
Clemens Meyer, begeistert, erzählt von einem Buch seines Lebens, Tschewengur von Andrei Platonow. Der Roman ist in einer revidierten Übersetzung aus dem Russischen von Renate Reschke beim Surkamp Verlag erschienen. Und Clemens Meyer, der mit seinem neuen Roman Die Projektoren ja auch bei uns in der Lesart zu Gast war, steht auch auf der Longlist damit für den Deutschen Buchpreis. Und ob er es mit diesem monumentalen Werk auch auf die Shortlist schafft, das werden wir morgen wissen. Dann gibt die Jury gegen 10 Uhr ihre Auswahl bekannt und wir stellen sie natürlich gleich in der Lesart vor. Erst nächstes Jahr im Juni ist der Runde der 150. Geburtstag von Thomas Mann, aber so ein Jubiläum zeichnet sich schon lange vorher ab mit einer ganzen Reihe Neuausgaben und Sondereditionen. Der Audioverlag hat jetzt gleich mal 5 Romane des Literaturnobelpreisträgers als Hörbücher neu aufgelegt. Buddenbrooks, Der Zauberberg, die Romantetralogie Josef und seine Brüder, Lotte in Weimar und Dr. Faustus. Gelesen wurden sie alle von der Sprecherlegende Gerd Westphal. Und Tobias Wenzel hat ihm zugehört.
Wir sind nicht so ungemein reich, meine liebe Betsy,
sagt der Lübecker Getreidehändler Jean zu seiner Frau in Buddenbrooks, Thomas Manns Debütroman von 1901. Als der Kaufmann Bendix grünlich um die Hand von Jeans und Betsys Tochter Toni anhält und ihre Eltern auf diese standesgemäße Heirat drängen, verzweifelt die junge Frau, weil sie ihn nicht liebt.
Was will dieser Mensch von mir? Was habe ich ihm getan? Worauf sie in Weinen ausbrach. Der Konsul warf seiner Gattin einen Blick zu und betrachtete ein wenig verlegen seine leere Tasse. »Liebe Toni«, sagte die Konsulin sanft, »wozu dies Echauffement?«
Die Heirat wird vollzogen und zum Fiasko, auch finanziell, denn Grünlich ist ein Betrüger und bedeutet den Anfang vom Ende der Buddenbrooks. Warum Thomas Mann 1929 nur für Buddenbrooks den Literaturnobelpreis erhalten hat und nicht auch für seinen noch ambitionierteren Roman Der Zauberberg, bleibt ein Rätsel. Eigentlich will der junge Hans Castorp 1907 nur seinen Cousin in einem Sanatorium in den Schweizer Hochalpen besuchen. Aber die hermetische Welt im Sanatorium samt Krankheit und Tod faszinieren ihn so sehr, dass er 7 Jahre bleibt. Erst in einem Traum im lebensgefährlichen Schneesturm erkennt Castorp:
Der Mensch ist Herr der Gegensätze. Sie sind durch ihn, und also ist er vornehmer als sie. Vornehmer als der Tod, zu vornehm für diesen. Das ist die Freiheit seines Kopfes, vornehmer als das Leben, zu vornehm für dieses. Das ist die Frömmigkeit in seinem Herzen. Da habe ich einen Reim gemacht. Ein Traumgedicht vom Menschen. Ich will dran denken, ich will gut sein. Ich will dem Tode keine Herrschaft einräumen über meine Gedanken.
Gerd Westphal, der die 5 bedeutendsten vollendeten Romane Thomas Manns liest, ist eine Idealbesetzung. Denn aus seinem Mund klingt die heute oft etwas antiquiert erscheinende Sprache Manns ganz natürlich. Das gilt umso mehr für den Roman Lotte in Weimar, in dem Thomas Mann die Sprache im Jahr 1816 imitiert. Charlotte Kästner, jene Frau, die Goethe einst zu seinem Briefroman Die Leiden des jungen Werthers inspirierte, reist mit 63 Jahren nach Weimar, um Goethe wiederzusehen. Sie fühlt sich ihm noch emotional verbunden und ist enttäuscht, weil er ihr sehr distanziert begegnet.
»Meine Freundin«, erwiderte er, »kann denn wohl ihre Zeitgestalt sie mühen? Und irgendein Hinweis darauf sie verletzen, da sie das Schicksal begünstigte vor Millionen und ihnen ewige Jugend verlieh im Gedicht? Das, was vergänglich ist, bewahrt mein Lied.«
Von Goethes Faust ist Manns Roman Dr. Faustus von 1947 inspiriert. Bei Mann besteht der Pakt mit dem Teufel darin, dass ein kranker Komponist auf Liebe verzichten muss und dafür Lebenszeit und Kreativität für große Kompositionen bekommt.
Es sollte der Teufel wohl was von Musik verstehen.
Unendlich reicher fühlt man sich nach dem Hören dieser 5 Romane, die eine Abspiellänge von mehr als 5 Tagen haben. Reicher und tief beeindruckt von der Sprachgewalt Thomas Manns. Etwa in Josef und seine Brüder.
Der Himmel war herrlich. Ein weiter Lichtkreis umgab den Mond, dessen Schein in seiner Milde so stark war, dass es fast schmerzte, hineinzuschauen. Und gleichsam mit vollen Händen schien Sternen Saat ausgeworfen und hingestreut über das offene Firmament, hier spärlicher, dort reich zusammengedrängt in flimmernden Ordnungen.
Gerd Westphal liest 5 große Romane von Thomas Mann, neu aufgelegt beim Audioverlag Buddenbrook, Der Zauberberg, Josef und seine Brüder, Lotte in Weimar und Dr. Faustus.